Hey, Moritz, wann kommt der Zug jetzt endlich hier?
Ich glaube, da kommt er. Da ist einer. Guck mal.
Boah, scheiße, schon wieder 15 Minuten Verspätung. Ich habe gar keine Lust, über die Deutsche Bahn zu reden. Deswegen lass uns doch mal über eine Bahn reden, die immer pünktlich ist. Ja, die Seebahn.
Es gibt nur eine. Ja? Es gibt eine. Let's talk about.
Genau, let's talk about the Seebahn. Ja? Liebe Leute von der Deutschen Bundesbahn, da könnt ihr euch eine echt fette Scheibe abschneiden. Ja? Denn die Photonen kommen immer pünktlich in der Seerinde an.
Ja, und super schnell. Super schnell, wirklich. Echt.
So, die Seebahn ist jetzt schon ein bisschen was Komplizierteres, liebe Leute. Also jetzt nicht aussteigen. Ja? Aber was unheimlich wichtig ist, ne? Also sowohl von der Klinik her als natürlich von der ganzen Physiologie. Also beispielsweise, was passiert beim Sehen eigentlich? Ne? Also ist ja eine recht komplexe Angelegenheit und die für uns auch alle essentiell ist, denn ohne Sehen, das wisst ihr alle, da würden wir ganz schön doof rumstehen und hätten auch wahrscheinlich relativ geringe Überlebenschancen auf diesem wunderbaren Planeten, deswegen Seebahn was ganz Essentielles. So, wenn wir über die Seebahn reden, Moritz, dann müssen wir ja irgendwo mal anfangen. Ne? Also jede Bahn hat ja einen Anfang und ein Ende,
ja,
ne? Also eine Anfangsstation und eine Endstation und was ist denn bei der Seebahn die Anfangsstation? Wenn wir da von der Anfangsstation reden, wo befinden wir uns da?
Ja, da müssen wir noch mal ganz kurz in der Kiste graben und sehen findet ja zum Großteil tatsächlich immer photoelektrisch im Auge statt. Das heißt, wir müssen zurück ins Auge und da haben wir ja schon mal einen Flex-Talk darüber abgehalten. Ihr sollt jetzt natürlich nicht darüber springen, sondern nur wissen, dass es ihn gibt. Und im Auge, da ist es insbesondere die Retina, die ihr wahrscheinlich noch kennt und da ist der Ursprung dieser fantastischen Seebahn.
Genau, die gute alte Netzhaut, ne? Also in der Netzhaut findet ja eigentlich die Umwandlung dann der Photonen, ja, oder der Photonenenergie in photochemische Energie statt und anschließend elektrische Energie, die dann auch abgeleitet werden kann. Ihr wisst ja, wie bei anderen Sinnesorganen, um irgendwie etwas wahrzunehmen, Gehirn, brauchen wir halt Strom. Und diese Umwandlung von äußeren Reizen in Strom, das ist halt auch etwas, was auf der Seebahn geschieht, nämlich im sogenannten ersten Neuron der Seebahn. Also ihr kennt das ja von anderen, also beispielsweise von anderen Systemen, Wahrnehmungssystemen. Wir unterscheiden ja immer vom ersten, zweiten, dritten und so weiter Neuron. Das sind ja die verschiedenen Stationen, die quasi der elektrische Reiz durchläuft. Das erste Neuron ist klassischerweise mal das, wo der Reiz dann aufgebaut wird. In diesem Fall sind das unsere Sinneszellen im Auge. Und welche Sinneszellen, mein lieber Moritz, sind das denn?
Ja, wir haben ja eine ganze Menge an Sinneszellen und ich glaube, die wichtigsten, die wir erstmal erwähnen müssen, sind ja die Zapfen und die Stäbchen. Ne? Die hatten wir seinerzeit mal angesprochen. Das sind erstmal so die wichtigsten, die wir da unterscheiden.
Genau, und das ist nämlich gleich auch unser erstes Neuron der Seebahn, ne? Die Zapfen und die Stäbchen. Und Zapfen, ganz grob gesprochen, wichtig für die Farbwahrnehmung. Ne? Man hat da auch unterschiedliche Typen, ne? Die auf unterschiedliche Farben spezialisiert sind. Die Stäbchen, die insbesondere die Hell-Dunkel-Wahrnehmung dann für uns erledigen. So, jetzt ist Sehen so ein komplizierter Prozess, dass sich die Natur gedacht hat, boah, also ich muss hier schon ein bisschen in der Retina anfangen zu rechnen, weil sonst wird das Ganze ein ziemlich uferloses Geschäft. Also ihr könnt euch mal vorstellen, wir haben so zig Millionen Stäbchen und Zapfen auf der Retina und wenn ich die jetzt alle sozusagen 1:1 ins Gehirn reinchanneln müsste, würde unser Sehnerv dann etwa so 3 Zentimeter Durchmesser haben.
Das wäre der absolute Wahnsinn.
Das sieht ein bisschen komisch aus und das Auge wäre dann auch sehr schwer beweglich. Ja, deswegen hat sich die Natur schon dazu entschieden, in der Netzhaut schon so ein bisschen einzudampfen und zu verschalten. Und jetzt gibt es erstmal in der Retina schon ein zweites Neuron. Also wir haben also mehrere Neuronen schon in der Retina. Und das sind die sogenannten bipolaren Zellen. Was machen die denn?
Genau, also diese sogenannten Bipolarzellen sind halt, wie du gesagt hast, auch Nervenzellen der Netzhaut. Wichtig zu wissen, der Name sagt es eigentlich, die haben genau ein Dendrit und im Grunde ein Axon. Und im Grunde geben die elektrotonische Erregungsleitungen weiter. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Und da gibt es On- und Off-Zellen. Also das heißt, die haben so eine An- und Abschaltfunktion, die praktisch entscheidend ist bei der Entstehung von dem nachher weiter transportierten Reiz. Und Ja, da kann man klar sagen, dass die Zapfen mit beiden Formen von diesen On- und Off-Bipolarzellen verschaltet sind, während die Stäbchen, das ist wichtig zu wissen, nur mit On-Zellen verschaltet sind. Ich glaube, in die absolute Tiefe dieser Verschaltung, boah, wenn man da jetzt einsteigen wollen.
Steigen wir heute jetzt mal nicht rein, ne?
Puh.
So, und dann kommen wir nämlich zum zweiten Neuron, diesen Bipolarzellen, dann schließen wir noch auf eine dritte Schicht. Also wir haben satte drei Neuronen in der Haut. Ja, das ist also drei Nervenzellschichten, das ist schon ganz schön heftig. Und das sind die Ganglienzellen, ja. Und die Ganglienzellen fassen jetzt auch schon mehrere, die Informationen von mehreren sozusagen Neuronen, die dahinter liegen, zusammen, um das schon so ein bisschen zu konvergieren. Und zwar in der Peripherie, also in der quasi im Außenbereich der Netzhaut, schon wird ein bisschen stärker komprimiert, weil da muss ich jetzt irgendwie nicht so viel wahrnehmen, ja. Vielleicht mal Bewegungswahrnehmung, irgendwie da huscht jemand vorbei, ich muss mich umdrehen, ja. Aber halt gerade in der Fovea, also in dem Bereich, wo wir das schärfste Sehen haben, ja, also in der Sehgrube, da ist nahezu alles 1:1 verschaltet. Also da die Zapfen, die da rumschwirren, die haben also jede eine Ganglienzelle und werden dann sozusagen 1:1 in ins Gehirn geleitet. Gut. So, also erstes, zweites, drittes Neuron und diese Neuronen, klar, da das Nervenzellen sind, die sieht man auch in der Netzhaut im Querschnitt ganz gut, die bieten da unterschiedliche Strata oder Schichten. Ne? Als erste Neuron bietet das Stratum nucleare externum. Das ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Weil externe, Moment mal, das liegt doch eigentlich nicht außen, sondern eigentlich eher innen, so von unserem eher Verständnis, aber man bezieht das immer aufs Augeninnere. Ja, und nicht also auf das Innere des Körpers, ja. Und vom Augeninneren aus gesehen liegt es halt ganz außen. Das heißt, da, wo die Pigmentzellschicht ist. Deswegen Stratum nucleare externum. Das zweite Neuron bildet dann das Stratum nucleare internum, also innere Körnerschicht auch genannt, ja. Und das dritte Neuron dann halt die Ganglienzellschicht, das sogenannte Stratum ganglionare. So.
Fasciculi optici, furchtbar, ne? Echt.
Ja, das ist ein ganz unganghaftes Wort. Ja? Also drei Ganglien, erstes, zweites, drittes Neuron in der Retina, in der Netzhaut schon zusammengefasst. Und da findet eine ganze Menge an Verrechnungen statt. Zum Beispiel so eine laterale Hemmung nennt man das. Also da werden rezeptive Felder gebildet. Also verschiedene beispielsweise Stäbchen und Zapfchen zusammengefasst und dadurch halt auch eine Kompression der ganzen optischen Information erreicht und ein verbessertes Kontrastsehen. Also es findet hier also eine ganze Masse schon in der Retina statt, sodass also das Gehirn nicht alles erledigen muss und das ist ganz praktisch, sodass schon eine vorgefilterte, quasi wie so eine JPEG-Information in den Sehnerv eingefüttert wird. Und das dritte Neuron ist jetzt das eigentlich, das mit seinen Nervenzellfortsätzen dann auch aus dem Auge rausschiebt. Ja? Also die Axone des dritten Neurons, also dieser Ganglienzellen, die durchbrechen dann schließlich an der Lamina cribrosa die Sklera, also die äußere Augenhaut, das Weiße, was ihr da seht, ja, und bilden dann dahinter halt den Sehnerv, der ins Gehirn reinzieht. Also drittes Neuron geht quasi aus dem Auge, dann tatsächlich über seine Axone ins Gehirn rein, also nach intrakraniell.
Ja, jetzt wo du beim Sehnerv bist, ne, können wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen, 4 Millimeter. Ne? Also wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, was für eine Verrechnung im Auge noch stattfindet. Und du hast gesagt, ne, der müsste deutlich größer sein, wenn es da eine 1:1-Verschaltung gäbe von Zapfen und Stäbchen auf entsprechende Fasern des Sehnervs. Und der ist aber nur 4 Millimeter insgesamt. Also das ist echt ein ordentliches Einstampfen der Transportleistung.
Genau. Ne? Und nichtsdestotrotz gehen da circa pro Sehnerv ja nochmal 1 Million Axone durch. Also satte Anzahl, also es ist ein richtig fetter Bus, wenn man das so ein bisschen aus der IT-Perspektive sieht, über den
Glasfaser.
Daten, ne, über den Daten durchgeschaufelt werden. Und deswegen ist das halt auch so ein fettes Ding. Also, drittes Neuron, Axone schieben jetzt ins Gehirn rein. So, und jetzt kommt ein Ding, das ist eigentlich so ein bisschen eigentümlich für den Sehnerv, weil das machen sonst kaum Nerven, oder ich kenne eigentlich keinen anderen, der das durchzieht.
Nee.
Die kreuzen sich nämlich. Ja, die machen einfach Folgendes, die kreuzen sich und diese Kreuzung dieser beiden Sehnerven, die jetzt nach intrakraniell gezogen sind, gehen wir mal einen Schritt zurück, weil der Sehnerv, ja gut, ich meine, tritt aus dem Auge raus, der muss natürlich erstmal in den Schädel rein. Ja, und klar, das macht er natürlich durch die Fissura Optica, ja, also der geht dann quasi aus der Orbita ins Innere des Schädels rein und dort bildet er dann gleich quasi nach dem Eintritt eine Kreuzung, das Chiasma Opticum. So, Chiasma Opticum, Moritz, warum habe ich das?
Ja, das klär's mal Optikum. Vielleicht mal ganz kurz Topografie, damit ihr wisst, wo wir da sind. Ne? Das liegt in der Fossa Crani Media. Wichtig zu wissen, ne? Also so eine kleine schmetterlingsförmige Vertiefung der Schädelbasis. Also ziemlich zentral, muss man sagen. Und das Ganze nennt sich auch Sulcus chiasmaticus. Übrigens Teil vom Os sphenoidale. Ja, und Besonderheit dieser kreuzenden Seebahn ist eben, dass wir da eine Kreuzung von einem Teil der Optikusfasern haben. Und zwar ist es so, dass praktisch die, und jetzt müsst ihr wirklich gut hinhören, die nasalen Retinafasern, die kreuzen in der Mitte auf die kontralaterale Seite, während die temporalen Retinafasern ipsilateral auf der gleichen Seite liegen.
Ja, das hast du jetzt sehr, sehr kompliziert ausgedrückt. Also merkt euch einfach mal, merkt euch einfach mal die ganzen Retinazellen, die irgendwie zur Nase hinlegen, ja, die kreuzen auf die Gegenseite. Ne? Während die, die zur Schläfe hinlegen, also zum Außenbereich, die bleiben da. Die bleiben so auf derselben Seite. Ja? Das ist ipsilateral. Ja? Ipsilateral ist nämlich nichts anderes als auf derselben Seite. Kontralateral, das geht auf die andere Seite, also von links nach rechts. Ja? Ipsilateral bleibt links. So, das findet auf beiden Seiten statt. Jetzt könnte man fragen, warum macht der Sehnerv hier so einen komischen Spagat? Warum überkreuzt er sich? Das hat einfach einen ganz einfachen Grund, weil er fasst jetzt im Prinzip die Informationen von links und rechts schon mal zusammen, damit das im Gehirn nicht gemacht werden muss. Also kann man sich ja ganz einfach vorstellen, wenn ich so nach vorne gucke, ja, und ich will den rechten Bereich sehen, also der rechts von mir ist, da fällt das Licht auf die linke nasale Retina-Hälfte und auf die linke temporale Retina-Hälfte. Und umgekehrt, wenn es links ist, fällt es auf die rechten Seiten. Ne? Das muss jetzt immer so ein bisschen seitenverkehrt sein, weil es liegt natürlich jetzt durch die Linse quasi dann auf den gegenseitigen Teil der Retina fällt. Ja, also dadurch ist also gewährleistet, dass sozusagen die Schläfenseite und die Nasenseite der Netzhaut, die auf dieselbe Seite schauen oder zur selben Seite zusammengewandt sind, schon mal zusammengefasst werden. Das ist ja schon mal ganz sinnvoll, weil sonst müsste ich diesen ganzen Trennungsprozess im Gehirn machen, was ein bisschen mühsam wäre, oder diesen ganzen Zusammensetzungsprozess. Das heißt, durch diese Faserdurchmischung schaffe ich mal schon mal so eine Art grobe Sortierung. Ah ja, da ist alles von rechts und das ist alles von links. Und nichts anderes macht also das Chiasma Opticum, als diese quasi Faserkreuzung herzustellen. Das sind fast also 50% auch der Fasern so roundabout, die dann tatsächlich auf die Gegenseite aus dem einen Nervus Opticus kreuzen. Das heißt, das findet also schon eine ganz schöne Durchmischung statt.
Räumliche Nähe, vielleicht nochmal ganz kurz zu wissen, kann man direkt einwerfen hier. Es gibt eine extreme räumliche Nähe zur Hypophyse. Ne? Wenn ihr euch immer schon gefragt habt, wo diese Hypophyse ist, dann sollte man wissen, dass die unmittelbar darunter ist. Und das hat nachher auch noch durchaus klinische Bedeutung. Wir sprechen noch drüber.
Genau, das wollen wir euch nicht verschweigen. Ja. Also diese Kreuzung extrem wichtig, schon eine gute Vorsortierung, und damit haben wir jetzt sozusagen den Weg frei aufs vierte Neuron, denn wo laufen jetzt die Axone, die sich jetzt überkreuzt haben, hin als nächste Station?
Genau, die wichtigste nächste Station ist tatsächlich, und jetzt auch wieder gut hinhören, das Corpus geniculatum laterale, ein Teil, soweit ich weiß, des Thalamus.
Genau, ja, das Corpus geniculatum lateral heißt nichts anderes als lateraler Kniehöcker, ja, Genus geniculatum, ja, da steckt ja Knie drin, ja. Letztendlich ist es ein Kerngebiet, also Kerngebiet bedeutet, da sind besonders viele Nervenzellen, kennt ihr ja, ne? Also es gibt Kerngebiet im Gehirn, und wenn man vom Kerngebiet redet, redet man von den Neuronen, also Nervenzellen, wenn drumherum ja immer sehr viel Fasern sind. Ja, und der kriegt halt jetzt die ganzen Afferenzen, ja, über den Tractus Opticus von der Retina und gibt ihn weiter. Jetzt gucken wir uns das mal an, dieses Corpus geniculatum. Wie ist das aufgebaut?
Ja, also das Corpus geniculatum, wie schon gesagt, er enthält die Fasern über den Tractus Opticus, sprich im Grunde visuelle Informationen, jetzt wichtig wieder von einem Gesichtsfeld. Ne?
Lass uns vielleicht nochmal gehen, lassen wir ganz kurz vielleicht nochmal, damit keine Berissverwirrung ist. Wir haben erst von Nervus Opticus geredet, jetzt reden wir vom Tractus Opticus. Also Tractus Opticus ist quasi hinterm Chiasma.
Genau.
Ist das korrekt? Ja, ne?
Nervus Opticus, vor dem Corpus geniculatum.
Nennt man das Ganze noch, also bevor er sich kreuzt und nach der Kreuzung, sprich vom Tractus Opticus. Und der zieht jetzt halt so diesem Corpus geniculatum naterale. So, sorry, jetzt hatte ich die Unterbrechung.
Ja, genau, weiter, richtig. Ja. Jetzt sind wir aber schon mittendrin, ne? Und da unterscheidet man 6 verschiedene Schichten. Ja, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wir haben innere 2 Schichten, das sind sogenannte schnelle Systeme, die vor allem für Bewegungserkennung vorhanden sind. Man nennt sie auch magnozelluläre Schichten.
Das klingt jetzt fürchterlich, magnozellulär, furchtbar. Heißt aber nichts anderes, das sind große Zellen. Ne?
Genau.
Das ist ein bisschen das Perverse an der Neuroanatomie, dass eigentlich ganz einfache Sachverhalte immer mit so Ugly-Wörtern hier irgendwie verantwortet wird. Magnozellulär klingt natürlich irgendwie wesentlich spannender als großzellig. Ja, aber man sagt halt magnozellulär, damit es besonders fremdartig klingt, ja. Und wo Magno ist, ja gut,
Wird auch parvozelluläre, genau.
Also kleinzellige.
Kleinzellige, parvozelluläre und die gehören zum sogenannten P-System und da findet vor allem eher Farb- und Formerkennung statt. Wobei man immer noch mal sagen muss, der Seheindruck, der entsteht jetzt tatsächlich noch nicht wirklich da, sondern es ist nur ein Teil der Verarbeitung dieser Informationen.
Genau, und die sind auch in einer ganz besonderen Weise verschaltet. Und zwar ist es immer so, dass die Fasern derselben Körperseite dann immer in den Schichten 2, 3, 5 und der Gegenseite in Schichten 1, 4 und 6 enden. Ja, das ist so ein bisschen, also schon da ist so eine Systematik drin. Das liegt einfach auch daran, dass später im Gehirn, dann kommen wir noch auf die weiteren Stationen, ja, diese ganzen Retina-Informationen, Retinotop, das heißt, in der Art und Weise, wie in der Retina abgebildet werden, also dass dieselbe örtliche Anordnung und Zuordnung einfach beibehalten wird, ne? Damit wir also sozusagen im Gehirn auch dasselbe Modell bilden können, wie dessen, was um uns herum ist, ja, unsere Umwelt. Gut, also 6 Schichten merken wir uns, ja, 2 schnelle Schichten innen, 4 langsamere Schichten außen. Wobei das immer eine Vereinfachung darstellt, muss man dazu sagen, weil so sehr wir uns auch wissenschaftlich bemühen, diesen komplexen Mechanismus zu verstehen, da immer noch einige Dinge sind, die man an der Wahrnehmung, am Sehen halt nicht versteht, weil das Ganze schon ein extrem komplexer Prozess ist und wir natürlich also die genaue Konnektierung der Neuronen jetzt auch noch nicht hundertprozentig gemappt haben. Also welches Neuron da mit wem hemmend oder halt stimulierend zusammenarbeitet, wissen wir nicht so hundertprozentig.
Was wir noch wissen, finde ich noch ganz interessanten Einwurf jetzt fürs Corpus geniculatum. Es gibt ja durchaus neben den Sehfasern auch noch ein paar andere Afferenzen. Ne? Das heißt, es findet schon auch noch eine Querverrechnung statt mit anderen Impulsen aus dem Hirn, also excitatorischen und inhibitorischen Reizen, so dass eben durchaus der Seheindruck, der da primär entsteht, noch nicht der ist, der zwingend hinten nachher ankommt in der Sehrinde. Also interessant, was da wohl noch so ans Tageslicht befördert wird, im wahrsten Sinne
des Wortes. Genau, Sehen ist nämlich auch so ein bisschen Schiss, das heißt also, das Gehirn fuddelt da so ein bisschen rum, ja, und ihr wisst ganz genau, dass wenn man beispielsweise jetzt emotional sehr erregt ist, die Wahrnehmung eine hundertprozentig andere ist, als die, wenn man sich in einem Neutralzustand bestimmt. Das heißt, Sehen ist schon ein Prozess, der durch auch einige andere Körperregionen und Gehirnregionen beeinflusst werden kann, ja, sowohl inhibitorisch als auch excitatorisch. So dass also nicht immer das, sozusagen, was in der Retina reingegeben wird, dann am Ende auch hinten in der Sehrinde rauskommt. Ja, also das ist schon, unterliegt schon Modulationen, wie alles andere im Körper auch, sodass wir also auch Dinge fokussieren können, Dinge ausblenden können, ja, uns auf Dinge im Gesichtsfeld dann auch sehr stark konzentrieren können und andere eigentlich wegblenden. Ja, das weiß jeder, der irgendwie mal 3 Zeugenaussagen miteinander verglichen hat, irgendwie jeder hat was anderes gesehen. Also objektive Wahrnehmung gibt es da nicht. Es gibt immer eine subjektive Wahrnehmung und die ist halt ganz schön gekennzeichnet auch vom psychischen Gesamtzustand und halt auf Motivationslage und. So, jetzt haben wir das Corpus geniculatum, also diesen sagenhaften lateralen Kniehöcker irgendwie erreicht mit dem 4. Neuron. Jetzt ist die Show ja noch nicht ganz zu Ende, ja, denn die eigentliche Verarbeitung, also die Wahrnehmung im Gehirn, die kommt ja jetzt, also ist sozusagen Vorspiel. Und jetzt kommen wir langsam zur Hauptsache. Also was zieht denn jetzt aus dem Corpus geniculatum laterale raus? Also wie nennt man das denn?
Also schon wieder neue Terminologie. Wichtig, jetzt nochmal Ohren gespitzt. Das ist nämlich jetzt die Radiatio Optica. Das ist praktisch die Verbindungsleitung zwischen Corpus geniculatum, also Thalamus, und Sehrinde. Ja, Radiatio Optica.
Genau. Ja, die hat man deswegen genannt, weil sie so ausstrahlt. Ja, das ist eine Radiatio, also die Fasern strahlen aus.
Fächert sich, genau.
Die fächern sich auf in die Sehrinde, deswegen, also wird dieser sozusagen Bahncharakter, diesen Traktuscharakter verliert das jetzt und jetzt fasert das Ganze auf. also vergleichbar so den Flügeln, ja, die sich aufspreizen und zieht halt dann zu dem eigentlichen Wahrnehmungszentrum der Sehrinde. Und wenn wir jetzt an Sehrinde denken, dann wäre es ja eigentlich praktisch, wenn die vorne läge, weil das Auge ist ja auch vorne. Aber nein, weil die Natur natürlich auch immer irgendwie von einem alten Bauprinzip ausgeht und alles irgendwie schön inkremental entwickelt, liegt es schlimmerweise ganz hinten. Ja, nämlich in der Regio Occipitalis, beziehungsweise im Occipitallappen des Gehirns, also ganz hinten im Hinterkopfbereich. So, das heißt also, die ganze Sehbahn hat jetzt also quasi einmal komplett den Kopf durchquert, ja, von vorne von der Netzhaut bis hinten zum Hinterhaupt. Jetzt können wir sich fragen, wieso machen wir das? Aber wir müssen ja immer ein bisschen im Kopf haben, dass die Augen nicht immer vorne standen. Ja, in der Entwicklungsgeschichte, ja, standen die ja eigentlich mal seitlich, ja, also diese nach vorne Bringung, um das räumliche Sehen möglich zu machen, das ist ja ein evolutionär relativ spät eingeschossener Prozess. Und deswegen standen die auch mal näher an der Sehrinde, ja, nämlich seitlich, aber sind dann quasi nach vorne gewandert und natürlich auch durch das Frontalhirnwachstum noch weiter nach vorne gedrängt worden, sodass tatsächlich jetzt eine relativ lange Strecke zu durchleiden ist für die optische Information. Leute, was wäre das Leben ohne Werbung? Deswegen möchte ich euch jetzt hier als kurzen Interrupt auf den Lohncast hinweisen. Gesprochen LHON-Cast. Das ist ein Podcast, der sich mit der Leberschen hereditären Optikusneuropathie auseinandersetzt und hier ganz wertvolle Informationen liefert. Und zwar Erfahrungsberichte von Betroffenen, Expertenwissen von Ärzten und Ärztinnen und natürlich auch den ein oder anderen Tipp von Patientenorganisationen. Also cruise da mal vorbei und abonniert den Podcast. Das Auge hört mit. So, Sehrinde, das ist jetzt unser eigentlicher Hero, ne? Also da findet die eigentliche Verarbeitung statt. So, was Sehrinde, da reden wir auch von einem visuellen Kortex, ja, das ist dann das entsprechende Fachwort, ja. Und was passiert jetzt in der primären Sehrinde?
Genau, also in der primären Sehrinde passiert eigentlich genau das, was wir nachher als das eigentliche uns bewusst werdende Sehen wahrnehmen. Denn dort werden praktisch die ganzen ankommenden elektrischen Lichtreize, die ja ursprünglich mal praktisch Fotoreize waren, also sprich einfach Lichteinfall, die werden dort verrechnet, interpretiert und eben zu subjektiven Seheindrücken umgewandelt.
Und es gibt ja diese schöne Brodmann-Abteilung da, ne? Also das ist ja der Knabe Corbinius Brodmann, der diese ganzen Gehirnareale da durchnummeriert hat. Kannst du unseren, den Medizinstudenten, die ja immer ganz gerne nach solchen Nümmerchen gefragt werden, nochmal ganz kurz die entsprechenden Brodmann-Nummern zuschmeißen?
Ja, da gibt es ja verschiedene, also die Area 17, das ist die primäre Projektionsareal-Determinierung des visuellen Systems. Und Area 18 und 19, da sind auch eben noch visuelle Felder mit beschrieben, die auch noch Teil unserer Sehrinde darstellen. Aber primär ist es eben 17.
Gut. Ja, dieser primäre visuelle Kortex ist ein ganz interessantes Ding, ne? Also da gibt es eine sogenannte Area striata, also ein streifenförmiges Gebiet. Das klingt ja mal alles ganz, ganz unglaublich wissenschaftlich, aber in der Regel haben die Anatomen auch nichts anderes gemacht, als irgendwie ihre makroskopischen Eindrücke ein bisschen lateinische Wörtchen zu kleiden. Und hier werden die optischen Informationen, die visuellen Informationen erstmal abgebildet. Ja? Also die Interpretation findet quasi in höheren Hirnzentren statt, aber es ist erstmal sozusagen, die Reize kommen an und jetzt werden die sozusagen erstmal in so ein Muster gebracht, das quasi so das innere Abbild dessen ja dann darstellt, ne, was ich auf der Netzhaut tatsächlich wahrnehme. Was ganz interessant ist, dieser primäre Kortex ist retinotop gegliedert. Ja, das bedeutet also, dass im Prinzip die Information der Retina im Gehirn quasi gespiegelt ist, topografisch. Ja, das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie eine Kamera, die mit einem Bildschirm verbunden ist. Also die Kamera ist das Auge, der Bildschirm ist quasi das innere Auge des Gehirns. Also da wird die Information der Retina nochmal abgebildet und zwar in einer ähnlichen Weise, wie sie auf der Retina tatsächlich auch angeordnet ist, sodass also auch der Bezug der quasi Wahrnehmungspunkte da zueinander auch gesichert ist. Und das Gehirn nicht damit beschäftigt ist, jetzt irgendwie zu überlegen, wo ist oben, wo ist unten, welcher Punkt ist rechts oder links, ja, sondern es wird tatsächlich eins zu eins auf die Neuronen abgebildet, sodass ich tatsächlich eine schöne topografische Gliederung habe und dadurch also auch schon eine Groborientierung in dem Bild habe. Und da gibt es jetzt drei oder zwei Säulen und eine Kolumne. Kannst du uns die nochmal kurz vorstellen. Also sie sind wichtige Bestandteile des primären visuellen Kortex.
Genau, also du hast es gerade schön beschrieben. Das ist einmal die Orientierungssäule. Das ist praktisch eine Zellschicht, die reagiert nur auf eine speziell ausgerichtete Linie auf der Retina, also auf einem Punkt sozusagen. Dann haben wir die Dominanzsäule. Ja, das sind ganz viele Orientierungssäulen, die sich da praktisch zusammenschließen und die bilden aber auch alle dieselbe Stelle der Retina ab, aber eben unterschiedliche Ausrichtungen der einfallenden Lichtlinien. Und zuletzt haben wir noch die Hyperkolumne, ist sozusagen, wenn man so möchte, der Supercomputer, das Verarbeitungsmodul der primären Sehrinde. Und die bilden praktisch jeweils pro Auge denselben Ort im Gesichtsfeld ab. Also es ist schon komplex, sich das vorzustellen, aber es ist wirklich eine wahnsinnige Verrechnungsleistung, die da in diesen drei Säulen bzw. in der einen Kolumne stattfindet.
So, und dann kommt letztendlich die sekundäre Sehrinde, ne? Und das ist die Area Parastriata. Ja, sie haben eben die Area Striata gehabt, also den quasi streifenförmige Gebiet. Und dieses Parastriata, naja, ist ganz einfach, liegt halt daneben. Ja, das ist das Brodmann-Areal 18. Ja, und hier findet dann auch eine weitere Verarbeitung statt. Und jetzt kommt es so ein bisschen zur Integration. Ja, also jetzt wird im Prinzip geguckt, was habe ich denn da jetzt vorher verarbeitet? Und das Ganze wird so ein bisschen sinnvoll zusammengefasst und dann halt nochmal weitergeleitet, ja, an nochmal eine übergeordnete, nämlich die tertiäre Sehrinde. Ja, also wir haben also tatsächlich drei Sehrinden ineinander, primäre, sekundäre und tertiäre Sehrinde. Und die tertiäre Sehrinde, das ist die Area Peristriata. Also Area Striata, Area Parastriata, Area Peristriata. Ja, und die ist ein Teil des sogenannten okzipitalen Assoziationskortex. Ja, also hier wird dann quasi die Wahrnehmung erstmal im Hinterhaupt richtig gemacht und zusammengebastelt. Also ihr seht also, diese Sehbahn besteht aus unglaublich vielen Einzelelementen, wovon Schritt zu Schritt einfach eine immer höhere Integration der optischen Informationen stattfindet. Und dann kann man leicht ermessen, was für ein komplexer neuronaler Vorgang das Sehen eigentlich ist und wie viel Aufwand die Natur betreiben muss, auch neuronal, um das hinzukriegen. Ja, also es macht ja einen stattlichen, der Okzipitallappen macht ja einen stattlichen Teil unseres Gehirns aus. Das heißt also, das Sehen ist eine echte Luxuswahrnehmung, ja, die auch sehr viel Energie und auch sehr viel Neuronenmasse frisst. Also nicht umsonst ist der menschliche Kopf so groß, wie er ist, ja, weil also ein genaues Sehen halt dann auch eine relativ starke neuronale Ausstattung erfordert.
Ja, und ich glaube, da kann man dann direkt, auf den Punkt kommen, ne? So viele Verrechnungsstationen und so viele Umschaltstellen, die lassen natürlich auch viele Krankheitsbilder und Pathologien zu, ne? Da sollten wir uns vielleicht mal die ein oder andere angucken.
Genau, da fängt es natürlich jetzt vorne mal an der Retina an, ne? Also was kann bei der Retina irgendwie kaputt gehen?
Genau, also wenn wir bei der Retina mal anfangen, so als erster Teil der Sehbahn, dann ist natürlich ganz klar, dass alle entzündlichen oder degenerativen Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Also zum Beispiel die Makuladegeneration, so als ein klassisches Krankheitsbild, was ja wirklich häufig ist und auch dramatisch für viele Patienten anmutet. Dann aber natürlich auch durch Blutungsstörungen, also der zerebrale Insult, der kann sich ja auch im Auge abspielen und insbesondere auch in der Netzhaut. Das ist ein sehr hoher Sauerstoffverbrauch und wenn es da eben zu einer Minderdurchblutung kommt durch die Arterien, die da die Retina versorgen, dann kann das eben auch zu einer retinalen Blindheit führen, also auch ein absoluter neurologischer Notfall, wenn man so möchte, ne?
Genau. Genau, Netzhautablösung wollen wir nicht vergessen. Ne? Also wenn die Netzhaut sich ablöst, werden die Nervenzellen nicht mehr adäquat ernährt, ja, weil die ja per Diffusion aus dem darunterliegenden Epithel versorgt werden. Das führt dann auch zu einem Abstemmen und auch zu einer Blindheit, wenn man das nicht behandelt. Also beispielsweise Netzhautlöcher dann halt mit Laser versorgt oder beispielsweise durch Silikoneinlagen oder Gaseinlagen, denn die Netzhaut wieder anlegt, sodass halt die Versorgung der Netzhaut erledigt werden kann. Wir haben eine Sache vergessen, die sollten wir vielleicht nochmal ergänzen. Das Auge ist ja nicht nur ein Wahrnehmungsorgan, das ist ja auch ein etwas, was einen Reflex steuert. Ne?
Oh ja.
Also es hat ja auch noch einen anderen Sidejob.
Habe ich heute schon ein paar Mal gemacht tatsächlich. Ne? Also ich bin heute viel im OP gewesen. Ich gucke ja immer allen Patienten, die in Narkose versetzt werden, in die Augen oder auf der Intensivstation und möchte was über den Pupillenreflex erfahren. Und da ist wirklich wichtig zu wissen, dass die Sehbahn explizit der afferente Schenkel des Pupillenreflexes ist. Das bedeutet, der Lichteinfall, den wir zum Beispiel mit einer Pupillenleuchte erzeugen, wenn wir das als ärztliches Personal nutzen, der sorgt dann dafür, dass der Sehnerv, der Nervus opticus, diesen Lichtreiz weiter verschaltet auf den Effektornerv des Pupillenreflexes. Und das ist ja der gute alte Bekannte, wer kennt ihn nicht, der Nervus oculomotorius. Und da darf man dann ruhig auch wissen, dass, wenn es zum Ausfall der Sehbahn kommt, eben dieser Teil des Pupillenreflexes nicht funktioniert. Und damit zum Beispiel, wenn ich Licht in das rechte Auge einfallen lasse, es zu keiner Pupillenreaktion kommt, sowohl einseitig als auch auf der anderen Seite konsensuell der Fachbegriff dafür. Und deshalb gehört das eben auch zur wichtigen Differentialdiagnostik bei Störung der Pupillenmotorik.
Genau, dann gibt es noch eine Krankheit, die den Sehnerv selbst befällt. Das ist die Lebersche hereditäre Optikusneuropathie. Was ist das für ein Gerät?
Ja, das ist also wirklich eine Wahnsinnserkrankung, eine eigenartige, ist praktisch eine selten auftretende, erblich bedingte Netzhauterkrankung, wo es zum Verlust retinaler Ganglienzellen am Ende kommt.
Also das drittes Neuron, genau. Ne? Dann nochmal dazu
genau,
gesagt.
Richtig, ne? Ja, genau. Und da sind meistens Männer von betroffen, irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren ist so der Manifestationsgipfel und ist tatsächlich in dieser Altersgruppe mit die häufigste Erblindungsursache. Also wirklich Wahnsinn. Und das ist ein Defekt der mitochondrialen DNA. Ja, und im Grunde führt das Ganze zu einer Störung in der Atmungskette, also sprich zum Energiestoffwechsel, also Defizit im Energiestoffwechsel. Und da leiden vor allem eben die retinalen Ganglienzellen drunter, die dann untergehen. Also es kommt zu einer Atrophie, der Name sagt es ja, vom Sehnerv durch diese mitochondriale Genstörung.
Ja, und dieser exponierte Sehnerv ist halt auch nicht nur von solchen degenerativen Erkrankungen betroffen, sondern natürlich auch von Tumoren beispielsweise, die in der Nähe des Sehnervs sich tummeln oder verdrängend wachsen. Die hat mir eben schon angedeutet, also Chiasma opticum liegt in der Nähe der Hypophyse. Und wenn es Hypophysentumoren gibt, was passiert dann, Moritz?
Genau, Hypophysentumore, ganz wichtig zu wissen, die praktisch auf das Chiasma drücken, vor allem auf das Zentrum des Chiasmas, die verursachen typischerweise eine Sehstörung der sogenannten bitemporalen Hemianopsie. Was heißt das? Dadurch, dass praktisch unser temporales Blickfeld dadurch eingeschränkt wird, weil ja sozusagen genau die mittleren Fasern geschädigt werden durch Druck beispielsweise, haben wir einen Tunnelblick. Das ist so das ganz einfach formulierte Syndrom, was dahinter steckt. Das heißt, es fehlen uns die seitlichen, die temporalen Sehinformationen. Da das oft eben schleichend passiert, merken die Patienten das oft gar nicht. Und ich sag mal, typisch ist dann irgendwie, dass man irgendwo anstößt, mit Menschen kollidiert, wenn man in Menschenmengen geht oder beim Autofahren plötzlich einen Unfall hat, weil man eben den seitlichen Verkehr nicht mehr wahrgenommen hat.
Genau, und das passiert vor allem halt bei Hypophysentumoren, aber auch beim Kraniopharyngiom, ja, das da in der Nähe wuchert und dann halt dazu führt, dass letztendlich durch verdrängendes Wachstum halt das Chiasmaoptikum dann quasi durch eine Druckatrophie quasi geschädigt wird. Und da muss man relativ schnell vorgehen, weil sonst kommt halt zur Erblindung. Ja. Was haben wir noch im Pathologieangebot?
Ja, also ganz wichtig sind natürlich alle Störungen, die sich eben jetzt auf Ebene der Sehrinde abspielen. Und da sind vor allem natürlich tumoröse Erkrankungen hochrelevant. Also sprich, wenn es Druck oder Untergang gibt von Sehrindenneuronen, das führt dann sozusagen zur Rindenblindheit, wenn es da praktisch zum Untergang kommt. Das Ganze natürlich auch gerne mal leider tragischerweise bei Insulten, also bei Durchblutungsstörungen, Schlaganfälle, wenn eben die hintere Strombahn betroffen ist bei dem Krankheitsbild, wo es dann eben praktisch zu Durchblutungsstörungen in der Sehrinde kommt.
Genau, dann haben wir sozusagen einfach die Blindheit, die auf der Verarbeitungsseite entsteht. Ja? Also das Auge kann in Ordnung sein, Pupillenreflex kann auch noch in Ordnung sein, ja, aber es wird dann halt nichts mehr wahrgenommen vom Patienten. Also das Auge ist quasi noch voll funktionsfähig, aber leider Gottes der Empfänger ganz hinten zerstört. Ja, es sieht so aus, als hätten wir jetzt einen ganz guten Parforce-Ritt hier durch die Seebahn gemacht. Haben wir noch was vergessen?
Ja, zuletzt noch mal kurz was zum Thema Agnosie. Vielleicht das noch mal gehört. Das ist auch noch ein wichtiger Begriff, den man immer wieder erwähnt, wenn es ums Thema Sehstörungen, Fehleindrücke von Sehen geht. Das ist aber eine neuropsychologische Störung in Folge von zerebraler, uni- oder bilateraler kortikaler oder subkortikaler Läsion, wo es praktisch einfach dazu kommt, dass man gewisse Dinge nicht mehr erkennt, zum Beispiel keine Formen mehr, keine Objekterkennung, keine Gesichtserkennung, gibt es dann eigene Begriffe dafür. Und das ist eben eine Störung, die sich auf den höheren kortikalen Ebenen abspielt, bei zum Beispiel völlig intakter Sehbahn. Also das ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass es eben auch Störungen des Sehens gibt, die gar nichts mit einer Schädigung der Sehbahn selber zu tun haben.
Ja, da gibt es ganz verrückte Sachen, nicht? Also eine Prosopagnosie beispielsweise. Ne? Ja, da kannst du eigentlich vieles erkennen, aber du kannst zum Beispiel keine Gesichter mehr erkennen. Keine
Gesichter,
ne? Also weil tatsächlich du's? Bist du es, Moritz? Ja? Oder taktile Agnosie, ja? Also es gibt also verschiedene Formen der Agnosie, also nicht nur auf das Sehen bezogen, ja? Sondern halt auch auf andere Formen der Wahrnehmung, ne? Aber es ist schon ganz, ganz interessant, dass der Körper also quasi oder das Gehirn nach der Wahrnehmung halt nochmal diese ganzen Assoziationsprozesse, die da stattfinden, die können auch nochmal separat geschädigt sein. Dass also dann trotz ja, einer intakten oder weitgehend intakten Sehrede ganz bestimmte Sachen dann halt nicht mehr geleistet werden können vom Gehirn. Ja, ich würde mal sagen, Sehbahn haben wir jetzt pünktlich abgeschlossen, ne?
War ein knackiges Thema, also durchzieht ja irgendwie einmal das komplette Hirn, ne? Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Und ich würde klar sagen, Leute, kümmert euch um eure Sehbahn. Es ist wirklich ein wichtiger Sinneseindruck. Da kann eine Menge passieren. Und nutzt auch die Diagnostik. Pupillenleuchte immer dabei haben, dann habt ihr schon viel über die Sehbahn erfahren.
Genau. In diesem Sinne. Bis dahin. Ciao.
Ciao.